ARD Sounds.
Johann Sebastian Bach ist mal wieder außer sich. Da hat er seine wunderbare Stellung als geachteter Kapellmeister samt dem exquisiten Orchester am Hof zu Köthen aufgegeben, um in Leipzig das Amt des Thomaskantors zu übernehmen und muss nun feststellen, dass dieser Dienst bei weitem nicht so erklecklich ist, wie man ihn beschrieben hat. Da hatte der Leipziger Stadtrat in seiner Ausschreibung wohl das Blaue vom Himmel gelogen. Denn letztendlich musste Bach die Schikanen eines irren Pflichtenkatalogs ertragen und erfüllen. Latein- und Gesangsunterricht für die Schüler der Thomasschule, wöchentliche Komposition einer Kantate. Bach darf Leipzig nicht ohne Einwilligung des Rates verlassen, darf kein Geld hinzuverdienen und. Ein Knebelvertrag übelster Sorte. Wie soll man da herrliche Musik schreiben, zumal der Stadtrat wichtige Geldmittel für musikalische Ausstattung verweigert? Gut, die Bachs finden zwar eine renovierte Dienstwohnung vor, als sie am letzten Samstag im Mai 1723 mit 4 vollbepackten Umzugskarren und 2 Kutschen in Leipzig vorfahren, aber ansonsten sind die Zustände grauenhaft. Seit 200 Jahren ist nichts mehr an den Gebäuden rund um die Thomasschule gemacht worden. Die Treppen sind wackelig, todgefährlich. Und selbst am helllichten Tag sind hier mehr Ratten und Mäuse unterwegs als Thomasschüler. Die fallen reihenweise als Sänger aus, weil sie unter Kratze leiden. Alles nicht auszuhalten. Schon nach 2 Jahren ist Bach ein rotes Tuch für den Stadtrat, denn er fordert, zu Recht, Verbesserungen noch und nöcher. Die Konflikte weiten sich aus, als das gegängelte Genie seine Johannespassion und ein paar Jahre später das Vermächtnis, die Matthäuspassion, aufführt. Behüte Gott, ist es doch, als ob man in einer Operakomödie wäre, ätzen die Nichtwissenden. Bach will Leipzig und den Zustand von Verdruss, Neid und Verfolgung, wie er schreibt, verlassen. Aber dann der Strohhalm, der ihn möglicherweise etwas versöhnt. 6 Jahre lang hat er bis dato den ganzen Zinnober ausgehalten. Nun, er ist 44, kann er zusätzlich zu all seinen Pflichten die Leitung des sogenannten Collegium Musicum übernehmen. Dieses kleine, aber sehr niveauvolle Orchester hatte Bachs Freund Georg Philipp Telemann gegründet, der mittlerweile in Hamburg Karriere macht. Das Ensemble setzt sich hauptsächlich aus musikalisch versierten Studenten zusammen und Bach kann ein wenig an die glanzvollen Zeiten in Köthen anknüpfen. Man trifft sich im Café Zimmermann, probt in einem recht großen Saal und freitagsabends gibt's hier eine Aufführung vor bis zu 150 Leipzigern und Reisenden bei Kaffee und Kuchen. Leipzig ist immerhin eine florierende Kultur-, Universitäts- und Messestadt. Oftmals sind auch Bachs Söhne Karl Philipp Emanuel, Johann Christian und Wilhelm Friedemann mit von der Partie. Kaum auszudenken, was da an geballter Genialität zu erleben war. Neben Werken von Zeitgenossen spielt Bach hauptsächlich Instrumentalwerke, unter anderem Violin-, Cembalo-Konzerte und er komponiert Orchestersuiten mit glanzvollen Ouvertüren und kurzen Tänzen im französischen Stil. Im Sommer verlagert der Kaffeehausbetreiber seine Konzerte ein paar Straßen weiter in Zimmermanns Kaffeegarten. Ein romantisches Plätzchen. Der erfahrene Bach weiß natürlich, dass er hier akustisch ein wenig aufrüsten darf. Zur Aufführung seiner neu komponierten D-Dur-Ouvertüre setzt er 3 Trompeten, Pauken, Oboen und Streicher ein. Die Musik ist prachtvoll. Vor allem die eröffnende Ouvertüre in ihrer typisch stolz-royalen Haltung, die vom französischen Königshof her rüberschwappt. Die Ouvertüre zeigt sich zu rollenden Pauken und strahlenden Trompeten überwältigend. So klingt es bei Herbert von Karajan 1965. Massiv, langsam, schwer. Das kann man auch, wie wir ja in der 82. Folge Interpretationssache ahnen, ganz anders machen, wie etwa der Belgier Frans Brüggen. Herrschaftlich, schreitend, die Trompeten benutzt wie kurze, aufgesetzte Glanzpunkte. Aber ich bin ja eigentlich noch gar nicht im Vergleich. Ich bleibe noch bei Bach in Leipzig 1731. Er belässt diese Suite nicht bei der opulenten Pracht der Ouvertüre. Mit dem zweiten Satz der Suite, einem sogenannten Air, lässt er die Leute im Kaffeegarten einen Duft einatmen, wie er edler nicht sein könnte. Dieser Satz verströmt Bergamotte, Zitrone und Orangen, wie ein italienischer Frühlingsmorgen nach dem Regen. So beschreibt Johann Maria Farina just zu dieser Zeit sein neu entwickeltes Duftwasser, das er ganz Deutschland unter die Nase reibt. Ob Johann Sebastian Bach es in Leipzig gerochen hat? Es ist ja nicht nur der Duft, dieses sanft vornehmen Airs, der betört. Es ist diese unendliche Liebe, die aus der Melodie strömt. Da muss man kein Musikkenner oder Klassikliebhaber sein. Bach erreicht mit dem nicht enden wollenden Gefühlsstrom verborgene Räume im Herzen. Und die berührt er. Wie er es macht? Die Melodie hebt ab und gleitet dahin, wie auf Händen getragen von einem ununterbrochenen schreitenden Bass. Das Band, das sich hier aus Hauptmelodie und umgarnenden Nebenstimmen webt, ist aus feinster Seide. Die Seufzer, die Bach diese Melodie singen lässt, sind nicht aus Leid gemacht, sondern aus liebevoller Zärtlichkeit. Die Bewegung ist so vorsichtig und zugetan, dass man fast schon Angst hat, sie könnte enden. Und Bach lässt den Vogel der Melodie immer wieder gen Himmel steigen, damit er weitergleiten kann. Da ist so viel Licht, so viel Glück. Und wenn dieser Vogel dann doch landet, wenn der Strom der Musik endet, ist es kein Ende, ist es kein Versiegen, sondern das, was Bach hier verschenkt hat, schwingt weiter. Und dafür hätte ich ein Wort: Bereicherung. Bach bereichert unser Herz und unsere Seele mit diesen 4 Minuten. Das ist das nicht fassbare Wunderwerk seiner Musik. Und natürlich wollen Musikerinnen und Musiker Teil dieses Wunderwerks sein. Das ist verständlich. Aber nicht alle können in einem Orchester sitzen. Daher gibt es sehr unterschiedliche Versuche, Teil des Glücks zu sein. Und es wird wieder klar, alles Interpretationssache. Ich bin Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in der App von ARD Sounds. Und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. 7 Versionen des berühmten Airs aus der D-Dur-Suite stelle ich jetzt vor. Selten habe ich solch eine Qual der Wahl erlebt. Es gibt unzählige Interpretationen und Bearbeitungen. Die Nummer 1. Edel, fein und hauchzart, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Albumtitel weist schon darauf hin. Hush, was so viel wie still oder pst heißt. So gehen Stimmakrobat Bobby McFerrin und Cellist Yo-Yo Ma ans Werk, als sie 1991 eine sehr, sehr puristische Platte an die frische Luft lassen. Eines der Stücke ist eine echte Zeitlupenvariante des Bach-Airs. Überirdisch bewegt sich die Stimme in Regionen, die nur einem Magier vorbehalten sind. Das ist auch kein Countertenorgesang in dem Sinne, sondern das ist wie eine fünfte Cello-Saite, gestrichen mit dem Bogen des Atems. Meister-Cellist Yo-Yo Ma lässt den durchlaufenden Basspart dahin tupfen. Oben drüber webt er das zarte Garn der zweiten Stimme, während Bobby McFerrin den Kosmos Bach zu einem sanft glimmenden Himmel werden lässt. Wie gesagt, hauchzart. Die beiden verwandeln dieses Air zu einem Geheimnis, das man kaum wagt zu betreten. Die Nummer 2, Bach zu bearbeiten oder treffender gesagt mit Bach zu spielen, ist bis heute für viele Musikerinnen und Musiker reizvoll. Aber der erste, der das konsequent getan hat, war der französische Pianist Jacques Lussier. Mit seinem Play-Bach-Trio öffnet er 1959 in Jazzclubs das Fenster und lässt Johann Sebastian hineinströmen. Den Leuten geht ein Licht auf, denn Jacques Lussier zeigt ihnen, dass Bach der erste Jazzkomponist war. Da gibt's jene durchlaufenden Bassfiguren, den sogenannten Walking Bass. Auch das Prinzip der barocken Verzierung, das immer wieder improvisatorisches Können verlangt, ist Teil von Jazz- und Barockmusik. Tja, da liegt das Spiel mit dem berühmten Bach-Air nahe. Das Play-Bach-Trio macht aus dem Air einen duftigen Swing. Mit leichter Hand bricht Jacques Lussier die originale Violinmelodie auf. Er kann ja auf dem Klavier einen Ton nicht so halten und sogar anschwellen lassen, wie es die Violine tut. Also belebt er die Töne mit vielen kurzen Figuren, Läufen, Umspielungen, erzählt aus dem Inneren der Musik heraus, ohne Bach zu verletzen, sondern fügt ihm einfach eine Dimension zu. Den Jazz. Dadurch wird einmal mehr klar, wie zeitlos Bach ist. Im Zusammenspiel mit Bass und Schlagzeug kann sich die Luft dieses Airs sogar noch etwas verdichten und einen dramatischen Höhepunkt auftürmen. Und nun die Nummer 3. Es ist erstaunlich, wie chamäleonhaft dieses Er von Johann Sebastian Bach seine Farbe und seine Stimmung wechseln kann. Ich habe ja eben im Zusammenhang mit der Aufführung im Kaffeegarten in Leipzig von duftig und hellem Licht gesprochen. Aber wenn ich anspiele, wie der englisch-amerikanische Dirigent Leopold Stokowski das Er arrangiert hat, dann ist das ein ganz anderes Licht, eine andere Farbe. Stokowski war ein absoluter Bach-Liebhaber und wollte seinen Musikgott unbedingt auch in den großen Konzertsaal bringen. Daher hat er viele Bach-Werke für großes Orchester arrangiert und auch dementsprechend aufgeführt. Groß, schwer, bedeutungsvoll. Hier wird geweint. Die Celli haben eine intensive Kraft, die von Trauer erzählt. Die Violinen erheben sich klagend aus diesem dunklen Grund. Die Töne und Linien werden in die Ewigkeit hineingezogen. Das Tempo hat die Schwere und letztendlich auch den Schritt eines Trauermarschs. Und nun die vierte Version, Kontrastprogramm. Der absolute Elternschreck der 1960er Jahre, Exception. Unter Federführung des genialen Keyboarders Rick van der Linden fielen der niederländischen Rockformation Beethoven, Bach, Schubert Klassiker zum Opfer. So zumindest sahen es viele Eltern, die nicht wollten, dass die Woodstock-Generation auch noch die heiligen Klassiker mit allem Möglichen umnebelte. Und dann das. Beethovens Fünfte, Rhapsody in Blue, das Bach-Air plötzlich in den Charts. Um Gottes Willen, in einer Fassung mit Schlagzeug, Skandal. Exception, heute Kult, damals auf dem 1969er Debütalbum Die Eisbrecher. Denn damit haben sie Beethoven und Co. Leuten zugänglich gemacht, die wahrscheinlich niemals in ihrem Leben auf die Idee gekommen wären, Bach oder Ähnliches zu hören. Und Rick van der Linden hat da echt ein paar außergewöhnliche Register gezogen auf seinen Synthesizer. Trompetensound, Cembalo, Klavier, Boogie-Woogie, Wurlitzer-Orgelsound. Darüber hinaus kommt die Band der Zeitlosigkeit des Bach-Airs auf die Spur, inszeniert das Stück mit lässiger Selbstverständlichkeit, wie einen Song ohne Worte. Episch, rockig, druckvoll. Die Nummer 5 ist eine Variante, die ebenfalls zu den Meilensteinen der Bach-Interpretationsgeschichte gehört. Allein der erste Ton ist ein Erlebnis, ein Ereignis, ein blinkender Stern. Einer der größten Jazz-Vibraphonisten, Milt Jackson, 1966 ist das legendäre Modern Jazz Quartett Gast des A Cappella-Oktetts Swingelsingers. Die Aufnahmen zur LP finden in Paris in der Nähe der Place Vendôme statt. Und da Pianist John Lewis einige Jahre zuvor mit Vendôme einen seiner berühmtesten Jazz-Standards komponiert hatte, passt das alles wunderbar zusammen. Das Album wird Place Vendôme heißen und bezaubert vor allem mit barocken Highlights wie etwa dem Bach-Air. Die Größe dieser Version besteht darin, dass sich die Swingelsingers summend klein machen, in den Hintergrund stellen und dem Bach-Air dienen wie ein sanft seidenes Stimmenorchester, über dem das Modern Jazz Quartett dezent, sparsam, melodiös und einfühlsam seine Spuren hinterlässt. Die Vibraphonsterne tanzen auf dieser jazzdurchtränkten Luft des Air. Grandiose Interpretation, die im weiteren Verlauf übrigens auch noch dem Pianisten John Lewis Raum zur Improvisation schenkt. Wir gehen aber jetzt weiter zur sechsten Fassung. Dieses Melodieinstrument hat, wie eine Violine, die Fähigkeit, lange Töne blühen und sie vom Atem formen zu lassen. Die Auszeichnungen und musikalischen Stationen des schwedischen Klarinettisten Martin Fröst aufzuzählen, für den schon viele Komponisten Musik geschrieben haben, würde diesen Podcast sprengen. Lassen wir Martin Fröst lieber erzählen von Bach. Dieses Air wird für mich zu einer kleinen Liebesgeschichte. Denn wie könnte man zärtlicher, sanfter, einfühlsamer Bachs Melodie in diese Welt entlassen, die so viel Heilung nötig hat? Hier ist der Balsam. Martin Fröst legt die Streicheleinheiten seines Spiels an die Wange eines ebenso warmherzigen Instruments, einer Theorbe. Das ist die größere Schwester der bauchigen Laute mit einem viel längeren Hals. Im Zusammenspiel mit dem friedfertig brummenden Kontrabass wird diese Version von Bachs Air zu einer Oase aus Harmonie, Wärme und Seelenglück. Thank you. Und jetzt noch die siebte Version mit dem ungarisch-slowakischen Janoschka-Ensemble. Drei Brüder, zwei Geiger und ein Pianist, die 2010 alle noch in Wien studieren, parallel dazu aber die Tradition ihrer Familie pflegen, Musik machen. Dem Trio fehlt noch ein Kontrabass zum Glück. Der Schwager wird's, ebenfalls ein Wien-Student. 2013 geht's los, und zwar ohne Umschweife, ins Wiener Konzerthaus, die Elbphilharmonie, die Carnegie Hall. Was die vier zu bieten haben, ist vom Feinsten. Das haben sie schon in der Interpretationssache-Folge für Elise eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Was mir gefällt, ist das einfühlsame Spiel mit Bach. Die Violinen sprechen zunächst ein wenig, formen die Melodie von Bach zu einem Dialog untereinander, zeigen sich zögerlich, schüchtern fast, ziehen die Töne, geben der Geschichte sozusagen einen Vorspann. Und dann unterhalten sie sich wie alte Bekannte in Zimmermanns Kaffeegarten in Leipzig. Sieben Versionen Bachs Air aus der dritten Orchestersuite in D-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1068. Nochmal zur Erinnerung. Die Nummer 1, hauchzart, Bobby McFerrin und Yo-Yo Ma. Nummer 2, duftiger Bach-Swing, Jacques Lussier und sein Play-Bach-Trio. Die drei. Das Bach-Air wird zum Trauerfall. Leopold Stokowskis langsam intensive Orchesterversion. Und die vierte Variante. Rockiger Klassikliebhaber-Schreck. Die Rockband Exception. Fünfte Version, Gipfeltreffen in Sachen Bach, Swingle Singers und Modern Jazz Quartet. Dann die Nummer 6, Wärme und Balsam für die Seele, Klarinettist Martin Fröst mit Theorbe und Kontrabass. Und noch die 7, eine Unterhaltung im Gartencafé mit Jazzkuchen, das Janoschka-Ensemble. Schön, dass ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SR Kultur verfolgt. In ARD Sounds gibt's auch alle übrigen Folgen, viele Songs und Klassikwerke, von denen einige, wie bei Bach, wie Samt und Seide in den Ohren liegen. Und falls ihr eine Anregung habt, was ich in den Vergleich nehmen könnte, schreibt einfach an interpretationssache@sr.de. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wenn euer Musikgeschmack so bunt wie die Welt ist und ihr gern mal einen Blick über den Tellerrand wagt, dann ist Open World von WDR3 genau der richtige Podcast für euch. Hier seid ihr jede Woche eingeladen, in andere Musikkulturen einzutauchen. Wisst ihr zum Beispiel, welche Instrumente alle aus Kürbissen hergestellt werden? Oder wie der Blues Bosniens klingt? Kennt ihr die Musikwelten Kretas oder Vietnams? Antje Hollunder, Babette Michel und Noel O'Brien Coker, sie erzählen jeden Montag und Mittwoch inspirierende Geschichten aus der Welt der Global Music, jenseits festgelegter Stile und geografischer Grenzen. Und sie blicken hinter die Kulissen, lassen Künstlerinnen selbst zu Wort kommen und betrachten die kulturellen, sozialen und politischen Hintergründe. In Open World könnt ihr all das kennenlernen und noch viel mehr entdecken. Und zwar in ARD Sounds. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich habe mich heute entschieden für den sanft glimmenden Himmel von Bobby McFerrin und Cellist Yo-Yo Ma. Das geheimnisvolle Licht, das in diesem Air von Johann Sebastian Bach steckt, das wird in dieser sehr sparsamen Aufnahme so hell und flackert sanft wie die Flamme einer Kerze. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.